Schönen guten Abend. Me hier mit Rio und Daniel, auch bekannt als Riot Burns und Kotzendes Einhorn. Willkommen zu unserer dritten Sendung. Die Sendung, der Podcast mit gefährlichen Halbwissen, wie wir jetzt beschlossen haben. Das ist das, was uns am besten beschreibt. Und wir haben da einige Themen und auch eine neue Rubrik. Die wäre, Rio?
Wir haben die neue Rubrik. Die wolltest du doch anmoderieren, weil du ihn so gut nachmachen kannst.
Achso, ich habe mich vertan. Ich finde, das mache ich nicht sonderlich gut nach. Aber sie heißt, ich habe mich vertan.
Ja, das ist die neue Rubrik. Der Rubrik, wo wir uns dem stellen, dass wir uns vertan haben.
Ja. Aha. Wo haben wir uns vertan? Und zwar war es in unserer letzten Sendung, wo wir Zeitgeist strukturellen Antisemitismus vorgeworfen haben und selber total in die Falle getappt sind, selber antisemitische Klischees zu verbreiten.
Richtig, richtig. Denn es hat bei dir im Blog hat die, Limettenpresser, Quetscher, irgendwas mit Limette, glaube ich.
Mit Limette war es, also ich weiß den genauen Namen jetzt auch nicht, ein fleißiger oder eine fleißige Kommentatorin, die mich öfter auf Fehler hinweist und was ich auch sehr zu schätzen weiß, weil kein Mensch ist unfehlbar eben diejenige hat uns darauf verwiesen, eben dass das Klischee, dass die Juden sozusagen im Mittelalter keine Chance hatten, als ins Geldgeschäft zu gehen, ein eben solches ist, ein Klischee. Und hat da einen sehr interessanten Artikel, den ich jetzt mal im Chat poste und später in den Shownotes von Dr. Wolfgang Geiger uns gegeben zum Lesen.
Hi, ich war schneller.
Du warst schneller? Okay, ja. Du hast es gepostet, wo eben auf dieses Klischee eingegangen wird, dass auch in diversen Schulbüchern und etablierten Publikationen Einzug erhalten hat, aber eben genau eigentlich das macht, was wir vorwerfen, nämlich eben diese Gleichsetzung von wegen Bank, Geld, Judentum. Das ist halt eben genau das, was wir ja eigentlich kritisiert haben und somit auch gleichzeitig irgendwie dann doch wieder verbreitet haben.
Jupp, das ist ein Teil von Wir haben uns vertan. Jetzt muss ich jedes Mal lachen, wenn ich Wir haben uns vertan sage. Und wir haben uns noch an einer weiteren Stelle vertan. Mhm. Und also nicht nur wir, sondern auch alle Vegetarier vertun sich da dann halt regelmäßig. Und zwar diese Halal-Gummibärchen, die ja halal sind, weil die eigentlich zumindest schon mal nicht mit irgendwelchen Schweineknochen oder ähnliches sind. Da ist meistens Rinder-Gelatine, also Gelatine aus Rind, ist dann da halt meistens drin. Tja, da haben wir uns vertan.
So ist das.
Mann, Mann.
Ja.
Ich habe noch übrigens eine neue Rubrik gerade entdeckt, die wollte ich so spontan einstreuen.
Ja.
Und zwar, das Einhorn hat gekauft.
Das Einhorn hat gekauft, ja, stimmt. ich bin noch nicht dazu gekommen, das zu fotografieren, aber für die, die es nicht wissen, der Ursprung dieses Podcasts ist ja, dass ich Gast war bei Rio in seinem anderen Podcast, dem Toddialog. Der heißt so, weil, Rio?
Weil es da nicht darum geht, mit irgendwelchen... Du hast mich jetzt schon zweimal beim Trinken erwischt, das ist echt hart. der heißt so, weil es ein Talk on Topic ist und ist eine wunderschöne, TOT, Talk on Topic, und eine wunderschöne Hommage an Holgis Vrind, wer redet, ist nicht tot.
Ah, okay. Und zwar haben wir uns da über Occupy... die Welt und alles Mögliche unterhalten. Und ich habe da die Behauptung aufgestellt, dass es doch relativ bald auch wahrscheinlich Guy Fawkes T-Shirts beim H&M zu kaufen gäbe. Ich habe jetzt kein Guy Fawkes T-Shirt beim H&M gekauft, aber ich war heute in Kreuzberg an einem Kiosk und stand da so am Tresen und auf einmal sticht mir ein Feuerzeug ins Auge, das eben mit der Guy Fawkes-Maske bedruckt ist. Und ja, ich denke mal, das ist der Anfang. Das ist der Anfang der Kommerzialisierung, ganz davon ab, dass die Masken natürlich auch eine Kommerzialisierung sind und tatsächlich ja, wie auch damals im Podcast erwähnt, ja, dass eine Bildmarke von Time Warner ist. Und ja, jetzt gibt es schon Feuerzeuge damit. Ich würde mal sagen, Rio, was wäre das nächste, der nächste Merchandise-Artikel, den du gerne mit der Guy Fawkes-Maske sehen willst?
Nee, ich möchte ja gar keinen damit sehen, aber ich befürchte dann jetzt wirklich, dass es ruckzuck auf nach H&M geht oder so. Das ist meine größte Angst, also wirklich. Dann ist es nicht mehr cool.
Ich arbeite ja beim Metal Hammer unter anderem. Und wir hatten da heute eine schöne News, dass eben jetzt Black Sabbath ihr Logo für H&M freigegeben haben. Also nach wer war es? Motorhead und nach den Ramones gibt's jetzt auch bald Black Sabbath-T-Shirts bei H&M.
Die gehen wieder auf Tour, ne?
Die gehen wieder auf Tour, ja.
Ist dann die letzte wahrscheinlich.
Ja, aber das auf Tour gehen ist ja gar nicht das Besondere daran. Das wirklich Besondere ist ja, dass es auch ein neues Album geben wird.
Ach.
Mhm. Ich glaube, Rick Rubin produziert's.
Was hat er noch produziert, für die geneigten Hörer, die das nicht wissen?
Rick Rubin hat so ziemlich viele tolle Platten produziert. Red Hot Chili Peppers, sehr viel. Beastie Boys ist er bekannt geworden mit. Und wirklich, wofür ich ihn sehr schätze, ist die American Recordings-Serie von Johnny Cash.
Ich habe gerade hier in den Chat mitgelesen, dass das Maximale der Kommerzialisierung der Guy Fawkes-Maske wäre, wenn es auf der McDonald's Junior-Tüte wäre.
In der McDonald's Junior-Tüte, als kleine Maske.
In der, stimmt nicht auf, ja. In der, ja.
Dann hast du die in Pappform und das wäre super.
Ja, das wäre ganz großartig.
Bei Starbucks und McDonald's.
Bei Starbucks gibt es aber keine Junior-Tüte.
Nein, aber das wäre ja auch sehr passend.
Machen die so Merchandise-Artikel? Ich weiß das gar nicht.
Nee,
ich gehe selten in Starbucks.
Ich war da, glaube ich, tatsächlich ein einziges Mal.
Ich war zweimal da, aber davon einmal in Frankfurt. Also, aber auch nur, weil es da eine Couch gab, wo ich mich hinsetzen und aufwärmen konnte.
Okay. Ja. Ich denke, das war unser Vorgeplänkel
für heute. Das war das Vorgeplänkel für heute. Ja, nachdem du geshoppt hast, fangen wir an mit dem 1. Mai.
Ja.
Unser allererstes Mai am heutigen Tag.
Das war ja auf jeden Fall diese Woche Gutenberg mal wieder. Also mal wieder das erste Mal in Mai der Sendung, aber für mich ein ständiges Mai-Thema. Der KT zu Gutenberg, ein PR-Spezialist vor dem Herrn. Und damit zusammenhängend ein kleines Briefchen, was ich schrieb letzte Woche, relativ spontan und komischerweise ganz anders aufgenommen wurde, als ich es dachte. Meine Intention war Satire. Tatsächlich ist es bei den meisten Leuten, wie allzu oft bei Satire, als vollkommen ernst gemeint angekommen. Ich habe es jetzt mal gerade in den Chat gepostet. Und zwar habe ich an die Staatsanwaltschaft Hof, die das Verfahren eingestellt hat, gegen eine Zahlung von 20.000 Euro an die Deutsche Kinderkrebshilfe, ein kleines Briefchen geschrieben. Ich werde es mir mal nehmen, den komplett vorzulesen, einen kleinen Brief. Und zwar ging der so: Sehr geehrte Staatsanwaltschaft Hof, ich habe mit großem Bedauern erfahren, dass das Verfahren gegen den mutmaßlichen Urheberrechtsverletzer KT zu Gutenberg gegen eine Zahlung von 20.000 Euro an die Deutsche Kinderkrebshilfe eingestellt wurde. Im Interesse einer möglichst schnellen Aufklärung, unabhängig finanzieller Privilegien, frage ich mit vollem Ernst, ob es möglich wäre, das Verfahren gegen eine Zahlung von 21.000 Euro an die Deutsche Kinderkrebshilfe wieder aufzunehmen. Sollten Sie dieser Möglichkeit zustimmen, wäre es meine Aufgabe, dieses Geld durch Spenden einzutreiben. Daher werde ich diesen Schriftverkehr veröffentlichen und möglichst viele Menschen zu erreichen. Ich freue mich auf Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen, Daniel Decker. Und das ging dann irgendwie ein bisschen durch die Decke. Mittlerweile 1.000 gefällt's mir und 556 Tweets und fast 50 Kommentare, 42 Kommentare. Wo dann eben diskutiert wird, ob diese Aktion jetzt blöd ist oder wie viel Geld man spenden will und etc. Und dabei war es nur ein kleiner Witz. Wobei ich diesen Brief tatsächlich an die Staatsanwaltschaft Hof geschickt habe und bis jetzt keine Antwort bekommen habe, was ich sehr bedauere.
Was machst du, wenn du eine Antwort bekommst? Die dann sagt, ist okay?
Ich, Wenn die Antwort tatsächlich ja ist, okay. Ich meine, das ist ja eben das, warum ich denke, warum ich irgendwie nicht verstehe, dass die Leute nicht raffen, dass es ein Witz ist. Weil ganz klar, eine Staatsanwaltschaft würde nie sagen, ja, ist okay. Ich meine, das hat ja auch seinen guten Grund und warum das möglich ist und wie das passieren konnte. Aber das wird ja keine Staatsanwaltschaft sagen irgendwie, hey, okay, 21.000 Euro, super, nehmen wir auch. Dann machen wir es dann doch. Aber wenn sie es schreiben würde, klar, dann würde ich alle Hebel in Gang setzen und dieses Geld sammeln. Es gibt da ja auch eine ähnliche Aktion, wo tatsächlich jemand Geld sammelt, damit eben die Deutsche Kinderkrebshilfe das Geld nicht annehmen muss und dann die Annahme verweigern kann. Und zwar wurden da mittlerweile für, ich kann das an 2.595 Euro, ich schicke auch mal den Link, 2.595 Euro tatsächlich gesammelt, die dann an die Deutsche Kinderkrebshilfe gehen würden, wenn sie das Geld nicht annehmen würden.
Aha. Okay. Meinst aber du, die nehmen das Geld an?
Wirklich, also da geht es mir persönlich dann tatsächlich zu sehr um Kleinkrieg. Also ich meine, ich kann es ja offen zugeben, Gutenberg ist für mich echt, wie soll man es vornehm ausdrücken? Ist Pain in the Ass vornehm?
Ich weiß nicht, aber das ist alles wäre, was du jetzt sagst, vermutlich vornehmer, als was ich sagen würde. Deswegen lasse ich das lieber.
Okay, ist halt ein Pain in the Ass. Aber das ist ja wirklich dann nur noch Kleinkrieg. Und ich würde dann anstelle der Kinderkrebshilfe irgendwie sagen, irgendwie, wir nehmen beides.
Also ich habe ja mit dem Martin Pittenauer, auf Twitter ist das @map, ja, sieht dann so aus, M-A-P. Mit dem habe ich ja eine Wette, und zwar geht es dabei um eine Kiste Mate, weil er der Meinung ist, dass Gutenberg wieder zurückkommt und dann mindestens Kanzlerkandidat wird. Das muss in den nächsten, also jetzt in der nächsten Wahlperiode passieren. Ich habe gewettet, dass es nicht so sein wird, aber so langsam habe ich echt ein bisschen Angst, dass er wirklich zurückkommt und sich als Kanzlerkandidat dann wieder irgendwie etablieren könnte. Da habe ich ein bisschen Angst, nicht wegen der Kiste Mate, sondern eigentlich, weil es Gutenberg ist, aber mal gucken, also...
Ja, im Moment ist ja fraglich sozusagen, für welche Partei er dann überhaupt kandidieren könnte, weil die CSU ist ja nicht so sonderlich begeistert im Moment, weil er ja auch in seinem Buch gegen seine ehemaligen Kollegen ordentlich anstinkert. Anstinkert, wie sagt man das?
Ja, das hat aber hier Toni Schumacher auch gemacht mit seinem Buch und danach ist er halt Torwartchef bei, ich weiß gar nicht, München oder so geworden. Also ich glaube, das heißt alles nichts mehr.
Ist eine gute Frage. Also ich meine, die Leute sind vergesslich und sie lieben ihn.
Ja.
Und
er sah ja auch gut aus.
Bankster hat es jetzt gerade im Chat gesagt, er gründet einfach die Gutenberg-Partei und lacht euch alle aus. Und ich vermute leider, es gab ja einen schönen Post die letzten Tage, da müsste ich jetzt wirklich suchen, wo über eine neue Partei rechts der CDU, aber links von der NPD gesprochen wurde, wo unter anderem eben Gutenberg, Sarrazin und wer war der Dritte im Bunde? Friedrich Merz. gesprochen wurde und spekuliert wurde. Ah ja, hier, einer unserer Leser hat's gepostet. Zu einer neuen rechtskonservativ-nationalen Partei, die Gerüchtelage. Ja, und wer weiß, vielleicht können wir uns da auf so ein Szenario einstellen irgendwie.
Also ich meine, ist hier der, meinst du, Gutenberg ist sozusagen hier der neue Lafontaine?
Ich wag da keine Prognosen mehr zu stellen.
Also ich lade jedem ja zu einer Wette ein, weil ich wirklich nicht glaube, dass er auf der internationalen oder nationalen Politbühne dann auch groß auftreten und groß Fuß fassen wird. Das glaube ich einfach nicht. Deswegen lade ich da jeden zu einer Wette ein. Aber muss man überlegen.
Ich glaube, du wirst dabei arm.
Ja, das könnte echt passieren. Aber das, das schauen wir mal. Das schauen wir einfach mal.
Ja, also ich bin wirklich enorm unbegeistert von diesen Menschen und Es ist da ja auch wieder so vieles klar geworden mit dem Di Lorenzo, der ja dieses Interviewbuch mit ihm zusammengeschrieben hat und sich hat auch nicht nehmen lassen, in seiner eigenen Publikation 4 Seiten Dossier daraus abzudrucken, wo es darum geht, warum Gutenberg keine Brille mehr tragen muss, weil ja seine Augen so gut geworden sind, übrigens, für alle, die es interessiert. Und das ist einfach, also, das ist widerlich.
Die Augen sind so gut geworden, da könnte er bei Scientology sein. Ich meine, die brauchen auch ab einer gewissen OT-Stufe einfach keine Brille mehr, ne?
Ach so.
Ja. Könnte sein. Müssen wir mal rausrecherchieren.
Ah ja, ich glaube, da gibt es genügend Klüngel, da muss er nicht noch Scientology drin haben.
Hat die Frau übrigens wirklich ein Buch veröffentlicht, was die Märchenapotheke heißt?
Die Frau von Gutenberg?
Ja.
Stephanie zu Gutenberg?
Ja, ja.
Ich bin da eher nur über ihr Innocence and Danger System informiert, als über ihre Publikationen.
Aber das ist ja abgesetzt, ne? Innocence and Danger ist ja hier, das ist ja weg, das ist ja jetzt hier vorbei, oder?
Es kommt eine neue Sendung.
Nee,
pass auf, es ist wirklich ein beispielloser Medienfeldzug, der eingeläutet wurde durch diesen einen öffentlichen Auftritt. Dann kam das Interviewbuch an die Ankündigung. Dann wurden alle Medien angesteckt, vom Comeback zu reden. Das Interviewbuch eben mit dem Dossier, die 4 Seiten in der Zeit. Und dann kommt jetzt auch noch die neue Sendung von Stephanie zu Gutenberg. Mit demselben Team wie damals Tatort Internet. Aber es geht ausnahmsweise nicht um das Tatort Internet. Und wobei ich gelesen habe oder meine gelesen zu haben, dass es in der ersten Sendung auch natürlich, um beim Thema zu bleiben, wieder um Kinderschänder geht.
Na, da bin ich. Das ist mir ehrlich gesagt zu viel, wirklich. Ich meine, nee.
Tatort Deutschland heißt die neue Sendung übrigens?
Nein, oder?
Doch.
Alter.
Ich poste es gleich mal rein und am 12. Dezember kommt die natürlich auf den Haus- und Hofsender der von und zu Gutenbergs RTL 2.
Ja, das ist der. Ja. Ja, gut, die kennen sich aber mit Urheberrechtsverletzungen auch hervorragend aus, von daher passt das ganz gut eigentlich. Habe ich das jetzt laut gesagt? Ja. Habe ich das laut gesagt?
Ja, das hast du laut gesagt.
Okay. Nee, die kennen sich da gut aus, habe ich mal gehört. Die haben sich ja sehr gerne mal bei irgendwelchen Sachen bedient und haben das dann nicht so ganz gut entlohnt. Ich möchte nur mal sagen, Big Brother als Beispiel, das haben die sich ja auch angeeignet und haben dann mal gedacht, ah komm, dann müssen wir nichts so bezahlen, machen wir mal 2 Staffeln, das fällt bestimmt gar nicht auf.
Ach so, echt?
Naja.
Das kenne ich ja eher nur von Stromberg.
Ja, das ist auch so eine Thematik, das stimmt. Das ist halt ProSieben. Aber da ist es, ProSieben finde ich eigentlich noch relativ okay. Stimmt, die Sendung sollte mit Til Schweiger sein. Sagt der Chat gerade.
Ach echt?
Ja, richtig. Ja.
Ich halte das jetzt für eher eine sarkastische Bemerkung, weil Til Schweiger ja auch liebend gern rumschreit, wenn das Thema Kinder aufkommt, dass man diese doch zu schützen hätte und dann auch schnell gerne auf Bildtiteln sein Konterfei darbietet, um dann eben berühmte Sprüche wie das darf man doch noch sagen dürfen und denkt doch einer an die Kinder eben dann mit seinem Gesicht zu bebildern.
Ich weiß, dass das eine Satire auch wieder war, dieses zu sagen mit Til Schweiger, aber ich fand es unglaublich lustig, es einfach mal zu wiederholen.
Ach so.
Weil ich es mir richtig gut vorstellen kann.
Ich würde das passend finden. Achso, jetzt raff ich den Witz. Oh, ich komme mir jetzt gerade sehr dumm vor mit dem Tatort Deutschland. Ja klar, weil Til Schweiger doch im Gespräch war, angeblich ein Tatortkommissar zu sein.
Oh, ja. Richtig.
Ah, okay. Na gut.
Auch schön.
Ja.
Sehr schön. Ach, ist das toll. Ja, auch da haben wir jetzt aber leider schon vorweggenommen hier für die nächste Sendung. Wir sollten uns selbst einfach nicht korrigieren. Das machen wir dann immer erst in der nächsten Folge.
Ach so, ja, stimmt. Wie ist denn da deine Meinung zu deiner Einschätzung zu, was jetzt mit Gutenberg gerade wieder da das, was da abgeht. Also er zeigt sich ja als reuiger Sünder. Was ich ganz interessant finde, ist, dass auch in meinem Freundeskreis, ganz unabhängig davon, ob sie ihn mögen oder nicht, die meisten mögen ihn nicht, in meinem Freundeskreis, dass viele das schon wieder unfair finden, dass man ihn so als Betrüger darstellt und die Theorie, dass er einfach ein Gescheiterter ist, ein Überforderter, einer, der eben an seinen eigenen Ansprüchen nicht gewachsen ist, viel wahrscheinlicher finden als jemand, der entweder einen Ghostwriter beschäftigt hätte oder eben selber mit Vorsatz plagiiert hat.
Also wenn du mir eine minimale Sekunde gibst, dann, warte mal, dann muss ich ja mal kurz hier in meinen Blog reinwechseln. Mein Blog, mein Blog. Man kann mich in der Richtung dann auch Sido nennen. So. Und ich hoffe, es ist noch da auf Facebook. Weil das habe ich ja hier mal, ich habe mir auch einen offenen Brief geschrieben.
Ah, den Herrn Gutenberg.
Ja, aber das ist auch schon Lichtjahre her. Das war am 18. Februar war das. Und das war dann bevor, glaube ich, bevor dann halt raus, ich habe dann auf, ja genau, da ist es noch. Und zwar, mir reicht eigentlich, also wenn ich mich wirklich amüsieren will und wenn ich halt nichts Besseres zu tun habe, dann lese ich mir das hier, ich poste das mal in den Chat und auch für die Shownotes später, dann lese ich mir das durch. Ja? Und zwar lese ich mir durch, was er gesagt hat am 18. Februar um 11.17 Uhr auf seiner offiziellen Facebook-Seite. Für die Stellungnahme bedurfte es keiner Aufforderung. Sie gab es auch nicht. Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat. Den Vorwurf weise ich mit allem Nachdruck, Nachdruck, von mir. Sie ist über 7 Jahre neben meiner beruflichen und Abgeordnetentätigkeit als junger Familienvater in mühevollster Kleinarbeit entstanden und enthält fraglos Fehler. Und über jeden einzelnen dieser Fehler bin ich selbst am unglücklichsten. So, und so geht's weiter, bla bla, Sülz, 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 Tee, Schmäh. Er hat gelogen, er hat betrogen und die Unverschämtheit überhaupt, das Ding steht da immer noch. Ja. Es wurde nie abgeändert in irgendeiner Art und Weise. Ich meine, ich kann das gar nicht mehr nachvollziehen. Es ist ein Lügner, ein Betrüger und ich finde das unglaublich. Ich finde das einfach nur unglaublich. Und dass man ihn jetzt in eine Opferrolle irgendwo reindringt.
Nee, ich glaube nicht in eine Opferrolle. Er ist eher der geständige Sünder. Also er ist ja jetzt eher auf dem Level, wie wir es am Anfang gesagt haben, als wir unsere Fehler korrigiert haben. Fehler macht ja jeder. Er ist ja jetzt in einer neuen Darstellungsform. Er ist ja nicht mehr der Betrüger, sondern er ist der Sünder.
Ist er ja nicht. Das stimmt ja nicht. Ist er ja nicht.
Wieso? Er sagt doch, er hat Fehler gemacht. Das Einzige, er lässt sich nicht darauf ein, dass er entweder betrogen hat mit Vorsatz, das hat er nicht, das weiß er von sich immer noch, und er weiß von sich, dass er jemand anderen wohlmöglich dafür bezahlt hätte, das zu schreiben.
Nein, also ich sehe das komplett anders. Das ist jetzt wieder die berühmte Karte, da bin ich anderer Meinung. Weil er hat es ja bis zum Schluss, bis er nicht mehr anders konnte, ja,
richtig?
Bis er wirklich so in der Enge getrieben war, dann hat er erst auf die Tränendrüse gedrückt und hat gesagt, oh, hier, Mensch, ich war doch überfordert und ich konnte der Rolle als Vater und Adliger und weiß ich nicht was nicht mehr gerecht werden. Ja, dann hat er es erst. Ich bin davon fest überzeugt, vor 20 Jahren, wo das Internet halt noch nicht so gewesen ist, wie es jetzt eben ist, ja, und hätten sich nicht so viele Aktivisten gefunden, die eben halt gezeigt haben, dass er vorsätzlich plagiiert hat, dann wäre er damit durchgekommen mit der Nummer.
Das Problem ist, und da sind wir an dem Punkt, was mich an der Verfahrenseinstellung wirklich so ärgert, ist, dass wir nicht sagen können oder nicht sagen dürfen, wohlmöglich, dass er vorsätzlich plagiiert hat.
Ja, aber was ist denn sonst, wenn es da kein, also man kann ja nicht vorsätzlich plagiieren.
Ich habe da ein sehr schönes Zitat aus der FAZ, ein sehr wirklich lesenswerter Kommentar, den ich auch in meinen Kotzbröckchen, so heißt eine wöchentliche Kolumne in meinem Blog, wo ich eben kleinere Links poste. Und ich hatte ein sehr schönes Zitat aus der FAZ aus diesem Kommentar. dass das ein juristischer Präzedenzfall eigentlich ist, ein neuer. Nämlich, wer eine Tat idiotisch begeht, kann, sofern es sich nicht um einen Idioten handelt, sie gar nicht begangen haben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist wirklich, finde ich, ein sehr intelligent formulierter und sehr lustiger Spruch. Wir gehen jetzt davon aus, Gutenberg ist auf einem Bildungsstand, auf einem Wissenslevel, dass man ihn nicht als Idioten bezeichnen kann. Richtig?
Mhm. Ja, okay.
Ich glaube, da können wir uns auch trotz aller Sympathie einig sein. Dass ja, er wirklich, okay. Er ist kein dummer Mensch. So. Er hat aber eine Doktorarbeit abgegeben, die im Chat stand eben 80%. Ich glaube, es war ein bisschen weniger, aber die wirklich zu einem sehr, sehr hohen Anteil aus Fremdzitaten bestand. So, in dieser Doktorarbeit wiederum war die Einleitung abgeschrieben aus einem Zeitungsartikel. Und die Einleitung ist ja in der Doktorarbeit, ich habe mein Studium abgebrochen, ich bin nie so weit gekommen, aber die Einleitung ist ja das, wo man seine Zielsetzung, das Ziel der Doktorarbeit eben darlegt und somit einen Teil, wo man wirklich am meisten eigene Arbeit reinstecken müsste. Und jetzt heißt das so, wer eben an so einer Stelle plagiiert, der kann nur ein Idiot sein. Da es sich aber um keinen Idioten handelt, weil es ist ja ein schlauer Mensch sozusagen, kann er diese Tat nicht begangen haben.
Ja, Moment, sorry, aber ich weiß ja nicht, ob du jetzt da so South Park, ist das so deine Richtung?
Ja.
Okay, bei South Park gibt es die beliebte Chewbacca-Verteidigung. Ja, und zwar, da ist so ein Gerichtsverfahren in der South Park-Folge und dann holt ein Anwalt den Chewbacca raus und sagt so, jetzt kommt hier die Chewbacca-Verteidigung und zwar, dieser Chewbacca hat nichts mit dem Gerichtsverfahren zu tun und er macht auch gar keinen Sinn, aber wir verteidigen jetzt trotzdem mit Chewbacca und genau so ist das. Das ist genau das Gleiche.
Der Kommentar ist ja auch Satire jetzt. Also dieser Satz ist natürlich sehr hämisch und gemein, aber eben auch, ich finde ihn unglaublich gut und unglaublich lustig. Und,
ja, ist es ja.
Es zeigt nochmal die ganze Absurdität dieser ganzen Causa Gutenberg. Und es ist halt das Problem, was ich damit habe. Jeder hat eine zweite Chance verdient und jeder.
Aber er hat doch mehr als zwei Chancen gehabt.
Soll sie haben, aber er hat eben so lange stur dagegen gestellt, was du auch gesagt hast.
Weil er
hat so lange konsequent gelogen. Ja. Und das ist einfach, also das ist so, wo wir bei unserem ersten Meet-Themen war, also. Bushido kriegt den Bambi für Integration, dann kriegt jetzt eben Gutenberg den Bambi für Doktorarbeiten. Also.
Ja, der Chat hat übrigens recht. Der Björke hat gerade gesagt, wenn Chewbacca auf Endor lebt, müssen sie Gutenberg freisprechen.
Aber ich dachte, die Wookies hätten einen eigenen Planeten.
Ja, es ist ja wenn. Es ist ja der gewisse Konjunktiv.
Ah ja, okay.
Das ist, ja, das ist sehr schön, sehr schön. Nee, also wie gesagt, wer so permanent die ganze Zeit lügt, er hätte mit Sicherheit die Möglichkeit, das Ruder rumzureißen, ohne weiteres.
Hatte er, ja, hatte er definitiv. Er hätte seinen Ministerposten halten können. Er hätte das machen können.
Ja.
Ihm waren alle Türen offen. Definitiv.
Ja, hat er sich selbst versaut.
Wer weiß es? Also ich meine, ich finde es wirklich erstaunlich, wie eben dieses ganze vermeintliche Comeback. Ich meine, wir reden hier über jemanden, der 8 Monate irgendwie im Ausland war, also viel zu wenig. dass das so gut angenommen ist. Also Bild-Titel-Story und hier Titel-Story und hier und da und toll. Das ist schon arg. Ja, mir fällt kein weiteres Adjektiv ein. Wir können es einfach dabei belassen. Das ist schon arg. Ja,
mir fallen auch viele Adjektive ein, aber die dürfen wir wahrscheinlich alle nicht sagen, weil...
Ich dachte, wir sind ein Explicit-Podcast.
Ja, aber auch bei Explicit-Podcasts darf man, glaube ich, nicht Menschen... Also alles, was ich jetzt sagen würde, würde wahrscheinlich zu einer Beleidigung führen. Ich glaube, das darf man noch so formulieren, ohne dass man direkt wegen Beleidigung einen dran kriegt oder so. Wer den offenen Brief an Gutenberg lesen möchte, der kann entweder in meinem Blog nach Goody suchen oder der kann auch jetzt hier, wenn er im Chat ist, da drauf klicken. Da ist der offene Brief, den ich damals ihm geschrieben habe. Und damit habe ich dann auch alles gesagt, ohne ihn persönlich zu beleidigen, glaube ich.
Tja, dann ist meine nächste Frage an dich wäre ja sozusagen, wie du seine Arbeit einschätzt, weil es war ja der, das hatte ich auch lustigerweise wieder in meinen Kommentaren, wobei ich da auch gar nicht mal so sicher mir bin, ob da nicht jemand gerade irgendwie versucht hat, irgendwie die Gutenberg-Befürworter zu persiflieren. Irgendwie, ich muss den mal raussuchen. Eine Sekunde. Es war ein sehr schöner Kommentar, genau. Ihr Spinner. Da kann man mal froh sein, dass es einen Politiker gibt, der was zum Positiven ändern kann und möchte, aber ihr hackt nur auf ihm rum. Meine Güte, es gibt so viele Urheberrechtsverletzungen in Arbeiten, da müsste man dann jeden dran nehmen. Aber nein, man nimmt einen Politiker, den viele nicht leiden können, weil er was bewegt. So, und da wäre meine Frage an dich, stellvertretend, du bist jetzt für mich der Gutenberg-Befürworter. Mhm. Ich glaube, passender geht's nicht. Was hat Gutenberg bewegt? Warum ist er ein so beliebter, charismatischer Politiker? Was hat er erreicht auf politischer Ebene?
Na, ich würde erstmal auf den Kommentar ganz kurz eingehen. Mhm. Also ich behaupte jetzt, der Kommentar ist genauso satirisch, weil es gleicht nämlich diesem wunderschönen Radiomitschnitt, wo Holgi sich mit einer Dame dann unterhält.
Den hatte ich auch im Blog. Es gleicht, aber du musst dazu, also den Radiomitschnitt, da ist ja auch tatsächlich eben die schöne Schleife, dass man eben dann sagt, was hat er bewegt? Und die Dame konnte dann eben nicht sagen, was er wirklich bewegt hat.
Ja, richtig.
Also es ist ja halt eben eine Mediendarstellung, er sei ein guter Politiker, ohne die Fakten zu liefern, warum er dies sei. Also ich würde ja dann darauf eingehen, was im Chat jetzt auch mehrmals erwähnt wurde, die Bundeswehrreform. Ist das wirklich, wie ist das zu beurteilen? Ist das wirklich erstens ist es ein Sein schaffen gewesen? Und zweitens, ist die wirklich gute Politik? Ist es eine Reform, die nötig war, die so, wie sie jetzt auch eben ist, tatsächlich auch Vorteile hat?
Also ich würde mal anders anfangen. Ein Verteidigungsminister, der seine Frau mitnimmt, um einen Truppenbesuch abzuhalten, wo ja völlig klar ist, dass er das jetzt aus ganz klaren Marketing, Prestige und was weiß ich Gründen tut. Ja? Mal davon abgesehen, dass es da unten sehr gefährlich ist. Also davon mal ganz abgesehen. Ja?
Das ist jetzt aber ein maskulin gesehen, dass es zu gefährlich für Frauen da unten ist.
Das meinte ich nicht, dass es zu gefährlich für Frauen da unten ist, aber wenn ich jetzt in einer verantwortungsvollen Tätigkeit bin, ja, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich bin Fassadenreiniger in Frankfurt bei den Skyscrapern, bei den Hochhäusern, ja, dann nehme ich auch die beide Frauen mit nach oben, oder? Das mache ich ja nicht. Nee, das würde ich ja nicht machen. Ja, auch wenn ihr meinen Arbeitsplatz gerne mal sehen möchte, dann würde ich sagen, pass auf, das ist jetzt hier ein heißes Pflaster, das ist oben sehr windig, das ist jetzt auch gefährlich. Das nicht, weil es eine Frau ist, sondern weil es einfach, man macht das halt so einfach nicht. Das ist total Banane. Ja. Und das war ja nur eine PR-Aktion. Und das fand ich schon
da
so lächerlich. Recht,
das ist nur eine, das ist gerade so, wie es inszeniert wurde, war es nur eine PR-Aktion. Seine Frau aber dahin mitzunehmen, finde ich jetzt tatsächlich nicht so verwerflich.
Ich fand
verwerflich. Es liegt eher an der Inszenierung des Ganzen.
Ja, okay, dass er die Frau mitgenommen hat, ist auf einer Seite verwerflich, weil man halt einfach nicht unter niedrigen Aspekten, und der niedrige Aspekt ist für mich die Publicity, seine Frau in Lebensgefahr bringt, irgendwo in einem Kriegsgebiet. Mhm. Ja, ich meine, die waren ja nicht, das ist ja kein Familienurlaub oder so. Und das wird auch damit meiner Meinung nach total verharmlost. Ja? Da kann man sagen, ach guck mal, die Guttenbergs, die sind gerade hier am Kundus oder weiß der Geier, wo die gerade sind. Ach, das ist ja alles ganz idyllisch, guck mal, da kann die Frau auch mal mit. Ja? Das ist natürlich total absurd. Da unten sterben Menschen auf beiden Seiten und die machen da lustig hier ihre Gutenberg, wir reisen durch die Welttour oder was. Das geht nicht. Ja, ich weiß nicht, ob er Kinder hat oder so, dass er die zu Hause gelassen hat, ist jetzt gerade ein echtes Wunder für mich. Ich hätte ihm auch zugetraut, dass er seine Kinder noch mitnimmt oder so. Ist ja ganz viel Sand und hätten ein paar Förmchen gekriegt und hätten die da in der Wüste gespielt oder was. Das ist völlig absurd. Das fand ich ganz schlimm. Ja, es sind übrigens niedere Beweggründe, nicht niedrige. Danke, Zorr. Das fand ich schon schlimm. Und seine Reform, Also allein das Wort Reform passt schon überhaupt nicht dazu. Ja? Er hat doch nichts da jetzt reformiert. Er hat doch nichts Neues geschaffen von bleibendem Wert, wo man jetzt sagen müsste, ach, der Gutenberg, der hat aber jetzt hier irgendwie, hat er ja nicht. Was hat er denn getan?
Kann man da ihn in Anführungsstrichen verteidigen, wenn man sagt, ja, wir haben ihm gar nicht die Möglichkeit gelassen. Er musste ja weg, bevor er die Reform durchführen hätte können.
Nee, alles, was er ja vorher auf den Weg gebracht hatte, war ja auch jetzt nichts. Also lassen wir jetzt die Bundeswehrreform weg, wo man ihn halt von mir aus weggelobt hat oder so. Ja. Konzentrieren wir uns auf das, was er geschaffen hat in der Zeit. Und mir fällt jetzt gerade wirklich nichts vom bleibenden Wert ein, wo ich sagen würde, Mensch, der hat richtig was in der Politik bewegt. Irgendwie gar nicht. Nee, der hat einfach nur nichts getan. Sorry, aber ich kann eher aufzählen, was halt nicht geklappt hat.
Okay, ja. Dann wären wir beim nächsten Thema für mich irgendwie. Es gab ja noch die Gorschwock-Affäre.
Jo.
Wie ist die einzuschätzen?
Ja, er hat einfach die Verantwortung abgewälzt. Er hat einfach, er hat falsch geurteilt. Nachdem er falsch geurteilt hat, weil man ihn nicht richtig beraten hatte, was ja auch schon eigentlich ein Witz an der Sache ist, hat er jemand anders vor sich geschoben als menschliches Schutzschild und hat dann selber seine eigene Unfähigkeit damit noch kaschiert und hat einfach nicht dazu gestanden.
Mhm.
Das ist, selbst da hat er sich völlig falsch verhalten. So verhält man sich einfach dann dabei nicht. Also nicht in einer verantwortungsvollen Position. Ich kann doch nicht gucken, ah, wen kann ich jetzt verantwortlich machen? Na, ich selber will es nicht sein. Ach, da sage ich mal einfach, man hat mich falsch beraten, ich komme zu einer Neubewertung. Und die Neubewertung, dafür muss jetzt jemand gehen, weil ich habe eine Neubewertung einfach so vorgenommen. Das geht nicht. Mhm. Also er hat mit vorsätzlich, meiner Meinung nach, mit, also ich will jetzt nicht sagen, mit Menschenleben gespielt, das will ich jetzt so nicht sagen, aber er hat vorsätzlich...
Mit Karrieren, könnten wir sagen.
Ja, genau, mit Karrieren hat er vorsätzlich gespielt, weil es ihm gerade ein wichtiges Werkzeug war und die zivilen Toten und die Mobbingopfer auf dem Schiff, das war dem auch alles irgendwo total egal. Der hat sich doch nie dazu geäußert, entschuldigt, gerechtfertigt oder irgendwas getan, was die Sache jetzt... total präsent.
Gerechtfertigt hatte sich durchaus. Also er wurde ja auch sehr kritisiert. Es ist ja auch so, wenn ich mich nicht irre, dass bevor er ihn abgesetzt hat, er hat ja auch sehr schnell eingelenkt. Es gab halt seine erste Reaktion war ja, wenn ich mich richtig erinnere. Ansonsten ist das wieder ein Fall für ich habe mich vertan nächste Woche. wenn ich mich richtig erinnere, war es eben so, dass er zuerst eben wirklich Anhörungen machen wollte. Und eben den Fall untersuchen wollte, bevor Konsequenzen gezogen wurden. Dann gab es eben in der Bild, wenn ich mich nicht irre, einen Artikel, der eben Konsequenzen forderte. Und kurz daraufhin gab es die Konsequenzen, indem eben der Kommandant an Land berufen wurde, glaube ich, wie das im Fachjargon heißt.
Ja, aber das ist doch nur der Ruf nach einer Konsequenz. War doch jetzt nur der Ruf nach irgendeinem Kopf. Ein Kopf musste rollen und dann nehmen wir einfach mal den Kommandanten. Ja, das ist völlig falsch. Das ist genau das Gleiche, wenn der Bundesliga-Verein XY seinen Trainer rausschmeißt, weil der Verein irgendwie 3-0 gespielt hat oder so. Das ist auch der völlig falsche Ansatz. Und genauso ist es da auch. Genauso. Man sucht sich einfach so den, der damit am meisten zu tun haben konnte, weil er eben präsent an Bord war. Das war dann in dem Fall jetzt da der Kommandant, ja, Norbert Schatz übrigens. Ja, ich glaube, Norbert Schatz war das, ja. Den hat man abberufen, ja, und fertig. Und er selber musste nicht eine einzige Konsequenz tragen.
Ich wollte ja auf was anderes hinaus, dass Gutenberg ja gar nicht die Schuld abweisen wollte, sondern dass er vielmehr medienhörig war in dem Moment, weil eben die Medien, eben Bild allen voran, eine Konsequenz gefordert haben.
Aber das ist ja noch schlimmer. Das ist ja noch schlimmer. Bild oder die Medien?
Ist die Frage. Beurteilst du das so? Also ist das so? Kann man das so sagen? Ja. Oder war es doch eher so, wie du eigentlich meintest, sozusagen, wir bräuchten jetzt einen Sündenbock, wir brauchen Konsequenzen.
Die Medien haben einen Kopf gefordert und Gutenberg hat den Kopf geliefert.
Mhm.
Und genauso war es auch. Richtig wäre meiner Meinung nach gewesen, wenn die Medien halt einen Kopf fordern und ich bin eben Verteidigungsminister, also verantwortlich dafür, dann hätte er sich vielleicht selber dahinstellen sollen und irgendwelche, was weiß ich, was für Maßnahmen ergreifen sollen. Ja? Das ist ja nicht mein Job, über seine Maßnahmen nachzudenken, aber er hätte irgendetwas tun müssen, was auch immer es ist. Ja, ich kenne ja auch seine Mittel nicht, wie er selber da recherchieren kann und was da die Möglichkeiten sind. Das weiß ich jetzt nicht, weil ich ja nicht Verteidigungsminister bin. Aber wäre ich es gewesen, hätte ich wahrscheinlich andere Maßnahmen ergriffen und hätte ihm nicht einen Kopf geliefert. Mhm. Das ist falsch. Das ist nicht in Ordnung. Es
war auf jeden Fall überstürzt.
Ja, es war überstürzt und der Sache überhaupt auch nicht sachdienlich. Also ich fand das der Sache überhaupt nicht dienlich so richtig.
Im Chat wird auch gerade gesagt, außerdem hat es den Falschen getroffen. Er wurde ja in den Untersuchungen von allen Vorwürfen freigesprochen.
Ja, sag ich ja. Das habe ich ja eingangs noch gesagt, dass man hat den Falschen getroffen. Ich habe es ja gerade auch nochmal reingelinkt. Es wurde ein Kopf gefordert. Man hat dann halt den Falschen dann da abgesägt und er war aus der Kritik raus, weil er hat reagiert und damit war der Hobel dann da fertig oder was. Das ist unglaublich, wirklich. Unglaublich. Ein unglaublich unsympathischer Mensch.
Ich würde das Thema jetzt beschließen mit einer Frage und dann würde ich gerne in die Pause gehen.
Ja.
Die Frage wäre, was würdest du tun, wenn Gutenberg wirklich ein politisches Comeback feiern würde in Deutschland?
Es kommt auf die Position an. Als was würde er denn wieder comebacken?
Sagen wir mal in einer Führungsposition.
Dann würde ich erstmal eine Kiste Mate verlieren. Dann wäre ich erstmal total beleidigt und ich glaube ganz ehrlich, dann weiß ich nicht, da würde ich das gleiche machen wie bei Zeitgeist oder so. Ich würde wahrscheinlich nicht eher ruhen, bis er dann irgendwie, weiß nicht, total bloßgestellt ist. Also alle Mittel, die ich ergreifen kann, ihn bloßzustellen, würde ich dann halt...
Ist das eine persönliche Fehde schon?
Es ist eine persönliche Fehde, weil er regt mich wirklich so, er hat mich so unglaublich aufgeregt und aufgewühlt, weil ich das so unverschämt und dreist finde. Ich glaube schon, dass ich da wirklich nicht erruhen würde oder mich den ganzen Tag drüber lustig mache oder keine Ahnung. Also das kannst du auch wirklich nur noch damit Satire ertragen, ist das Problem. Ja.
Ja.
Das ist das allergrößte Problem. Du kannst es nur
mit Satire. Es ist wirklich ein Politiker nach amerikanischem Vorbild. Er bietet auch genauso viele Witzansätze, wie es früher nur Helmut Kohl konnte. Also das ist, Ich habe übrigens gesagt, irgendwie, wenn Gutenberg in die Politik zurückkommt, dann gehe ich selber in die Politik.
Oh, das wäre noch eine Konsequenz. Wir könnten dann ja eine Einhornpartei gründen.
Ja, Einhörner für alle.
Das geht ja nicht. Das haben wir letztes Mal schon gefordert und da hast du gesagt, das geht nicht.
Ja, okay. Ja, weil es eben so wenig gibt, aber ich.
Vielleicht, aber du hast eins, oder?
Ich habe eins, ja. Das schläft immer an meinem Fußende und schnarcht.
Einhörner schnarchen?
Ja.
Oh, okay.
Aber das ist trotzdem ganz süß.
Wir gehen in die Pause.
Ich denke, wir gehen in die Pause. Und nach der Pause, das könnt ihr euch im Chat jetzt schon überlegen, machen wir mal wieder unsere Zuschauerfrage. Zuschauer, na toll. Ich bin schon 5 Schritte weiter. Merkst du das, Ryu? Ich bin schon im Fernsehen. Unsere Zuhörerfragen machen wir nach der Pause. Also ihr könnt euch überlegen und das kann auch alles sein. Das muss gar nicht mal irgendwie mit dem Thema zusammenhängen. So, wir gehen in die Pause.
Bis gleich.
Bis gleich. Da sind wir wieder. Wir haben unsere Fragerunde eigentlich eröffnet. Bis jetzt kam nur eine einzige Frage. Ich bin ein bisschen enttäuscht vom Chat. Chat, ihr enttäuscht mich. Die einzige Frage war tatsächlich, ich muss da jetzt mal ein bisschen hochscrollen, weil die tatsächlich so früh kam schon. Sie bezog sich auf das Einhorn, das ich besitze. Und zwar, wie dienlich sind Einhörner am Bett für oder gegen das Single-Dasein? Ich kann dazu nur sagen, dass das sehr problematisch ist, wenn man unten mit einer Bekanntschaft steht und sagt, ob sie noch hochkommen will und das Einhorn zu sehen. Das wirkt irgendwie immer ein bisschen komisch.
Hast du da schon irgendwie eine Abfuhr bekommen oder irgendwas in der Art?
Das wird ja immer sehr zweideutig aufgefasst oder eindeutig zweideutig.
Mhm.
Also willst du mal hochkommen und mein Einhorn streicheln?
Ja, das stimmt. Das
sollen wir für das Einhorn bei Elite-Partner ein Profil anlegen und promoten? Elite-Partner ist, glaube ich, nicht irgendwie die richtige Plattform für mich. Oder Rio, bin ich Elite?
Na gut, du hast ein Einhorn, damit gehörst du ja schon per Definition zur Elite, wohl?
Ich bin ja eigentlich dafür einhornpartner.de.
Gibt es die noch frei?
Die ist, glaube ich, noch frei, aber wer weiß, wie lange die noch frei ist, wenn ich das jetzt gesagt habe.
Jetzt ist vorbei wahrscheinlich. Ich glaube, genau jetzt ist gerade Admin C registriert.
Ja. Eine schöne Frage kommt von Gebinsel. Was haltet ihr von der Aufklärungskampagne gegen Linksextremismus, die der Verfassungsschutz aufwehrt? Und da wird auf das wunderschöne Andi-Comic verwiesen, wovon ich tatsächlich zwei Ausgaben mit großem Amüsement gelesen habe. Ich weiß nicht, sagt ihr das was, Rio?
Ja, klar. Natürlich.
Also, gut gemeint und peinlich daneben. Also.
Ja, es ist. Also, ich hätte es jetzt auch ehrlich gesagt nicht anders erwartet, oder? Also, mal wirklich. Es ist ja von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, ist das, oder?
Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher.
Ich meine,
also, Verfassungsschutz ist, glaube ich, aber auch falsch.
Es ist alles da, ich habe es. Es ist das Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend.
Ja.
Von denen.
An die drei in hoher Auflage nachgedruckt. An die drei ist, genau, das Linksextremismus-Heft. Dann gab es noch Islamismus.
Ja, und Rechtsextremismus.
Und Rechtsextremismus.
Ja. Ja, das ist, also, es ist peinlich. Es ist schlecht und ich hätte es auch nicht anders erwartet. Also da lese ich mir lieber, wenn die Bravo sowas machen würde, ich glaube, das wäre besser. Wenn die da mal so eine Sparte machen würde, ich glaube, das wäre besser.
Es ist halt, so wie ja wir eigentlich auch agieren, ist es relativ polemisch teilweise, nicht?
Aber,
und vereinfacht halt.
Ja, aber an die falsche Zielgruppe ist das Problem. Wie willst du denn jemanden, der jetzt hier jugendlich ist, wie willst du denn damit auf, in Anführungszeichen, ja, den richtigen Weg bringen? Wie willst du das denn damit machen? Ich meine, alleine schon, ich habe nur mal gerade überflogen, ja, aber die Namen der Freunde von Andi, die sind ja schon die blanke Satire eigentlich. Ich meine, Aisha und Murat heißen die Freunde von Andi, zum Beispiel.
Ja, das soll ja ein multikulturelles Miteinander. Aisha ist, glaube ich, auch Andis Freundin, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Mag ja alles sein. Ich habe auch nicht.
Zusammen tatsächlich. Andi hat ja auch einen sehr interessanten Freundeskreis. Also er hat ja den einen Kumpel, der Ben, der dann eben im dritten Teil Linksextremist wird, sozusagen, in den schwarzen Block verfällt. Und im ersten Teil ist es, glaube ich, auch wieder ein Freund, der dann Rechtsextremist wird. Also ein sehr breiter Freundeskreis, der eben sehr anfällig ist für politische Ansichten, Extremansichten.
Ich finde es grauenhaft.
Ja, gehen wir zu den nächsten Fragen über. Was gab es denn da noch? Bei wem bleibt der Stream stehen, wenn Rio in die Werbung gerät?
Ja, bei allen.
Bei allen.
Bei allen. Das ist im Moment noch das Problem und ich weiß noch nicht, wie wir das wirklich fixen sollen. Da bin ich gerade noch so ein bisschen sprachlos. Auch die auf der Seite, die Zugänge funktionieren auch noch nicht so richtig. Ja, das ist noch ein bisschen buggy, aber auch da werden wir eine richtige Lösung für finden.
Buggy. Dann haben wir noch von Maler eine Frage, die ich an dich richten würde. Ihr stellt im zweiten Ausbildungsjahr fest, dass euer Chef bei Scientology ist. Mit dem anderen kommt ihr aber gut klar. Was würdet ihr tun? Ausbildung fertig machen oder gleich weg?
Ich würde sofort gehen.
Okay.
Sofort. Also ich würde in keinem Betrieb arbeiten, wo der Chef bei Scientology ist. Auf gar keinen Fall, unter keinen Umständen. Weil das kann schon kein Betrieb sein, der unter normalen Voraussetzungen auch ein normaler Betrieb ist. Und das möchte ich auch nicht. Ich möchte ja nicht, also da es ja mein Chef ist, verdient er ja an mir Geld im Regelfall. Also ich arbeite ja dafür, dass er Geld verdient. Und er trägt ja sein Geld dann nach Scientology, damit er dann da seine tollen Audits machen kann. Das möchte ich ja nicht. Deswegen würde ich sofort gehen.
Okay. Haben wir sonst noch Fragen im Chat?
Chat ist heute auch wieder sehr diszipliniert. Könnte daran liegen, dass der Dude nicht da ist.
Gebinsel hatte. Nee, hatte die Frage mit Andi, hatte Gebinsel. Tja.
Ich würde euer Standpunkt zum Thema D-Mark wieder einführen.
Interessieren.
Ja, das. Nee, ich wäre ja mehr für Muscheln.
Ich bin für Sterntaler.
Geil.
Glitzerige Sterntaler. Nee, also die mag wieder einführen. Bullshit.
Weiß ich nicht, ob das. Also aufgrund der Globalisierung oder warum Bullshit?
Ich finde das einfach nicht dem europäischen Prinzip entsprechend. Ich meine, klar, es gibt da jetzt wirklich enorme Probleme, klar, mit Euro und Europa im Allgemeinen, aber das ist irgendwie Schwanz anziehen und wegrennen. Also da das finde ich nicht, da muss man auch jetzt irgendwie gemeinsam das durchstehen.
Also sagen wir es mal so, zurück zur D-Mark hört sich so unglaublich, ich will nicht sagen Faschomäßig an, aber ich habe ein echtes Problem damit, weil so viele Faschos das benutzen. Ja. Mhm. Zurück zur D-Mark ist auch völlig falsch, weil der Begriff von Währung an sich schon ein großes Problem ist. Mhm. Und ich glaube, dass das Problem liegt ja auch nicht darin, dass wir Geld haben. Darin liegt das Problem gar nicht. Also, dass wir Geld benutzen. So ist es richtig gesagt. Darin liegt das Problem nicht. Ob das jetzt D-Mark oder Euro ist, ist egal. Das Problem liegt darin, wie Geld erschaffen wird, wo Geld herkommt und was Geld überhaupt ist. Darin liegt das Problem. Nicht darin, wie die Währung heißt. Das ist völlig, völlig wurscht, meiner Meinung nach.
Oder der Umgang mit dem Geld.
Und dann kommen wir dazu, der Umgang mit dem Geld. Und der Umgang, das hört sich jetzt echt zeitgeistmäßig an, was ich da gerade sage, aber auch der Umgang mit den Ressourcen auf der Welt. Aber das sind halt die, auch wenn das zeitgeistmäßig klingt, aber die klauen ja einfach nur sich ein paar Ideen zusammen. Aber das sind die Probleme. Und da ist jetzt auch egal, ob da irgendwie Euro, D-Mark, Schilling, Reichsmark oder Peter Pan draufsteht. Das ist egal. Das ist einfach das große Problem.
So, dann haben wir noch zwei Fragen. Irgendwelche Buchempfehlungen? Also mein absolutes Lieblingsbuch ist The Bell Jar von Sylvia Plath, auf Deutsch Die Glasglocke. Kann ich jedem empfehlen. Also ist für mich eines der wenigen Bücher, das ich wirklich mehrfach gelesen habe. Was ist dein Lieblingsbuch, Rio?
Das ist relativ schwierig, weil ich eigentlich, ich komme kaum zum Lesen. Das habe ich ja heute schon mit dem Niklas besprochen. Niklas ist fausthoch3.de. Ich schreibe das mal hier kurz rein. Muss man einmal werben hier. Fausthoch3.de. Wirklich extrem cooler Typ auch.
Und der mag Goethe, wa?
Ja, nee, der mag auch Goethe, aber der mag auch insbesondere, wenn du in den mal klickst, das ist echt cool. Der macht total abgefahrene Comics und der macht richtig abgefahrene Kunst. Und das Allerabgefahrenste an ihm, ja, und das darf ich jetzt schon mal verraten, er ist Synästhetiker. Mhm. Und für die das nicht kennen, er kann Zahlen und Buchstaben in Farben sehen.
Ich kenne das meistens auf der audiovisuellen Ebene, dass man eben Töne in Farben sehen
auch
kann.
Auch das kann
er. Übrigens sehr häufig bei Musikern, die sehr viel improvisieren, so sehr viele Jazzmusiker haben das tatsächlich, weil die tatsächlich dann eben ganz schnell die Tonart erkennen, indem die einfach wissen, irgendwie, wir sind in C-Dur, ionische Tonleiter, die ist gelb.
Ja, richtig. Und mit dem habe ich heute auch darüber gesprochen. Es wird auch einen Tod-Dialog mit ihm geben am Mittwoch, weil das total abgefahren ist. Und deswegen macht er halt die Kunst, die er auch macht, weil das für ihn so, so einfach sehr einfach ist. Klar, er hört Musik, sieht die Farben und malt die Farben dann auch dementsprechend. Das war jetzt sehr einfach dargestellt, aber also sehr, sehr toll. Sehr toll.
Ja.
Die Frage,
ich habe noch eine Frage bekommen zu The Belger auf Deutsch oder Englisch. Ich würde auf Englisch empfehlen, es gibt eine aktuellere deutsche Übersetzung, ich habe es sogar dreimal gelesen, ich habe es nämlich in zwei Übersetzungen gelesen, es gibt eine aktuellere deutsche Übersetzung, die ist nicht zu empfehlen und es gibt eine ältere deutsche Übersetzung, die kann ich auch noch empfehlen, aber im besten Fall auf Englisch.
Ja, und da ich ja nicht zum Lesen komme,
höre
ich halt, wenn überhaupt, Hörbücher. Und Hörbücher höre ich in letzter Zeit auch nur noch sehr wenig, aber ich habe mal, da kann ich mal so eine Anekdote vom Hörbuch erzählen und direkt auch einen Rahmen dazu. Ich bin mal längere Zeit Auto gefahren, um genau zu sein, waren es 8 Stunden und habe mir ein Hörbuch mitgenommen. Und zwar war das Hörbuch von Minority Report, von dem Film, dazu das Hörbuch.
Okay.
Und da war noch eine andere.
Ist das Philip K. Dick die Vorgabe?
Richtig, genau. Richtig, okay. Richtig. Und danach war ein anderes Hörbuch mit drauf als Bonustrack, die aber nicht getrennt waren. Also ich habe es während der Autofahrt nicht mitbekommen. Und zwar war das Variante 3. Mhm. Ich weiß nicht, ob jeder Variante 3 kennt. Da geht es halt so um Roboter und total abgefahren alles. Auch glaube ich von, ja doch, ich meine es ist, ich bin mir gar nicht sicher, ob es gleiche Autor ist. Ja, ich glaube doch, ich glaube es ist auch. Mhm. Ja, auf jeden Fall war der Übergang sehr schleifend und ich kam dann irgendwie bei Minority Report nicht mehr so ganz mit, weil ich auf der Autobahn abgelenkt war und war dann auf einmal so in Variante 3 in diesem Hörbuch und das hat gar keinen Sinn mehr alles ergeben, weil es war total abgefahren. Aber um da die Frage zu beantworten, ich lese nicht. Aber eins meiner Lieblingsbücher, die ich gelesen habe, oder alle Bücher, sind von Erich von Däniken, weil den finde ich so lustig. Der ist so toll. Das war so, das sind so meine
Sag frühesten. Sagt der Zeitgeist-Kritiker.
Ja, aber nur, weil es wirklich toll ist, weil er extremst, also den finde ich halt cool, weil er seine These schon immer hatte und extremst immer vertreten hat. Das heißt nicht, dass ich die Thesen jetzt gut finde und die glaube, aber was er schreibt, ist schon extremst cool.
Ich finde ihn auch enorm lustig. Für mich ist es ein wunderbarer Märchenonkel. Ich mag ja auch so, er hat ja diesen Schweizer Dialekt, den er aber so ein bisschen unterdrückt und dann immer, wenn er dann eben das so raushängen lässt. Und da frage ich mich, kann denn das die Wahrheit sein?
Sehr schön.
Und das regt mich unglaublich auf, dass da kein anderer nachfragt. Da muss der Erich von Däniken kommen und das mal genauer untersuchen. Wer hat diese Steine dahin gesetzt? Wer hat diese Häuser da gebaut? Ich mag den.
Du hast dir die Dokus wirklich angeschaut, oder?
Ja, ich ja. bin, wie gesagt, es ist ein absolut wunderbarer Märchenonkel. Also, wunderbar absurde Ideen. Und ich finde ihn auch sehr, sehr, sehr lustig. Ich glaube, übrigens, was wenige wissen, da müsste ich jetzt noch mal kurz nachschauen, Erich van Däniken hat entweder einen Oscar oder ist für einen Oscar nominiert worden indirekt.
Also ich behaupte, er wurde nominiert, aber er hat keinen. Das, weil dann hätte ich es, wenn er einen hätte, würde ich es wissen, glaube ich.
Also, okay, er selber wurde nicht, aber eben es gibt eben den berühmten Film Erinnerungen an die Zukunft von 1970.
Ja.
Und der hat tatsächlich nominated for an Oscar.
Ja.
Also wer hätte das gedacht, dass ein Werk von meinem liebsten Märchenonkel tatsächlich eine Dokumentation wohlgemerkt für einen Oscar nominiert wurde.
Das lässt sich aber noch toppen. Erich von Däniken hatte einen eigenen Freizeitpark in der Schweiz.
Absolut. Ich bin auch sehr, sehr traurig, dass der schon längst pleite ist.
Ja, leider. Ich wäre da auch so gerne mal hingefahren.
Ja, aber das wäre so ein Gruppenausflug eigentlich, ne?
Ein Hörertreffen im Mysteryland hieß es, glaube ich.
Mystery Park, glaube ich.
Mystery Park, genau. Ja. Ein Hörertreffen im Mystery Park mit echten Moskitos.
Wunderbar.
Aber gibt's leider nicht.
Gut, wollen wir noch Fragen beantworten oder sind wir da mit den Fragen durch und kommen zu unserem nächsten Mähthema?
Ich weiß nicht. Ich muss jetzt mal gucken, ob hier irgendwelche Fragen... Also wenn euch Fragen noch besonders auf den Nägeln brennen im Chat, dann müsst ihr die jetzt nochmal reinschreiben und highlighten und wir gehen zum nächsten Mähthema.
Ja, ich glaube, wir gehen einfach zum nächsten Mähthema. Das würde sonst ausufern mit der Fragerunde. Und mein nächstes Mähthema ist ein Thema, wozu ich heute mich auch so ein bisschen schon auf meinem Blog ausgekotzt habe, der ja nicht umsonst Kotzen des Einhorn heißt. Das kommt übrigens tatsächlich daher, also auskotzen.
Hat dein Einhorn öfters auch mal so irgendwie würfligen Auswurf oder so?
Es ist eher so ein glitzerndes Regenbogenzeug.
Okay. Immer?
Immer, ja.
Okay.
Einhörner kotzen ja eigentlich normalerweise auch nur, wenn sie glücklich sind.
Ah, okay, so wie, ja, Eislappen, ja.
Okay, das nächste Thema ist die Pressefreiheit und die Vorkommnisse beim Castor-Transport in Demonstrationen dieses Wochenende. Es sind da zwei, drei Sachen passiert. Zum einen haben die Podcaster-Kollegen von Metronaut. Ist das nicht cool? Ich kann die jetzt Kollegen nennen. Also vorher waren es ja die Blogger-Kollegen, jetzt sind es Podcaster-Kollegen. In der dritten Sendung fühle ich mich schon auf einem Level mit denen. Die Podcaster-Kollegen von Metronaut sind böse mit der Polizei zusammengestoßen und man hat deren Fahrzeug und deren Equipment als Gefahrenabwehr. Wenn ich Gefahrenabwehr sage, müsst ihr euch denken, dass ich meine Handy in die Luft strecke und imaginäre Gänsefüßchen mache. Also als Gefahrenabwehr wurde Fahrzeug und Equipment beschlagnahmt. Und zusätzlich hat die Polizei auch noch versucht, auf das Protokoll, auf das Beschlagnahmungsprotokoll, einen Piraten, einen illegalen Sender hinzuzufügen. Das wäre die eine Sache, die vorgefallen ist. Und die andere ist halt, dass Fotografen, die mit Presseausweis unterwegs waren, aufgefordert und gezwungen wurden, Bilder zu löschen. Und das ist jetzt keine Verschwörungssache und auch nicht von irgendwelchen Fotografen, sondern wirklich von akkreditierten Fotografen und wird eben von dem deutschen Journalistinnen und Journalist von der deutschen Journalistinnen und Journalistenunion angeprangert, eben dass eben nicht nur eben auch Fotos gelöscht werden sollten, sondern auch Schutzkleidung abgenommen wurde.
Ja, ich kenne einen Fall, wo jemand der Presseausweis auch beschlagnahmt wurde.
Oha, okay. Das ist natürlich auch sehr interessant. Und was ich habe heute noch ein kleines Mail-Interview mit Cornelia Hass von der Deutschen Journalistinnen und Journalistenunion geführt, wovon eben ein, zwei Zitate auch in diesen Text eingeflossen sind. Sie hat auch gesagt, dass es eben eine zusätzliche Akkreditierung bräuchte. Also wer offiziell über den Castor berichten wollte, der sollte vor Ort eine zusätzliche Akkreditierung erbeten.
Das verstößt ja. Diese nicht,
das ist ja absolut gegen die Pressefreiheit. Das hat sie auch selber betont, dass dafür gibt es ja den Presseausweis. Richtig. Also das ist eben, ja, das klingt so euphemistisch, wenn ich jetzt sage, doppelt gemoppelt. Aber
nee, die vergleichen einfach gerade nur den Castor mit einem Konzert von AC/DC oder so. Weil wenn ich da hin will, dann kann ich mit meinem Presseausweis auch nicht einfach da rein, weil ich mich akkreditieren lassen muss. So, wenn ich halt, ja, ist ja wirklich so.
Ja, aber es ist trotzdem sehr schön gesagt.
Ja, und ich finde, das ist total absurd für den Castor-Transport, eine extra Akkreditierung sich da. Ja.
Nee. Es ist wirklich absurd und das sind Vorgänge, die ja doch beängstigend sind. Also ich muss gleichzeitig betonen, dass eben, wie gesagt, ich habe ja mit der Frau Hass ein kleines Mail-Interview geführt, dass sie auch sagte, dass das keine Häufung ist, dass diese Fälle regelmäßig auftauchen, dass das jetzt keine, gar nicht so schockierend ist, wie es eventuell, wie wir es jetzt wahrnehmen, sondern eigentlich vielmehr der Regelfall.
Aber
das ist ja natürlich noch viel trauriger.
Ja, das stimmt. Der Eingriff in die Pressefreiheit dabei ist absolut nicht hinnehmbar. Das ist in keinster Art und Weise tolerierbar. Aber soll ich jetzt schon die Karte ziehen oder gleich erst?
Gleich erst. Ich denke, wir reden erstmal über die Pressefreiheit.
Okay.
Wie beurteilst du denn das mit den Metronauten? Also ich muss ja ehrlich dazu sagen, ja, bisschen dumm, sich keine Presseausweise zu besorgen.
Ja, muss ich ja nicht. Ich kann doch ohne weiteres, welche Gesetzesgrundlage verbietet es mir, mein Notebook aufzumachen, mein Mikrofon dran zu stecken und das dann halt zu tun, was die getan haben? Da gibt es keine Grundlage, die das verbietet, außer...
Ich bin absolut deiner Meinung.
Außer man sagt halt, es sei potenzieller Gefahr im Verzug und man beruft sich auf ein Piratenradio.
Was ist die Gefahr von einem Mikrofon?
Ja,
wie gefährlich ist ein Mikrofon?
Ja, man kann ja sagen, oh, in diesem Mikrofon könnten ja auch irgendwelche Störsender sein oder weiß der Geier was. Oder irgendwelche Hackerattacken gerade auf den Polizeifunk oder weiß der Geier, was die sich gedacht haben dabei.
Meinst du, eine mögliche Erklärung wäre, was in meinen Augen eine Beschlagnahmung rechtfertigen könnte, dass die Polizei gedacht hätte, also ich spiele jetzt mal den, der annimmt, dass die Polizei nichts Böses im Sinne hatte, dass die Polizei gedacht hat, hier haben wir ein Fahrzeug, das den Polizeifunk abhört, um so die Demonstranten vorzubereiten und zu informieren?
Ja, könnte ich mir vorstellen, dass sie das so gedacht haben, gar keine Frage. Die technische Möglichkeit lässt es ja auch zu. Nur, mal ganz ehrlich, also ich hätte das anders gemacht auch. Ich meine, ich kann ja jetzt nicht von mir ausgehen, aber ich hätte da nicht irgendwie mein Equipment aufgebaut. Ganz ehrlich, da hätte ein iPhone ausgereicht.
Ja, ich weiß ja nicht. Hast du, also die produzieren ja ganz anders. Also Metronaut haben ja wirklich schon viel, viel mehr Schnitte drin. Das sind ja auch viel kürzere Podcasts. Also mit O-Tönen etc. Also da weiß ich nicht, inwieweit man da Equipment braucht. Aber ich denke mal, dass das, ja, mittlerweile kann man es wahrscheinlich schon mit einem iPad oder iPhone machen, aber.
Also man hätte ohne weiteres, um da die Stimmung einzufangen, in einer der Situation angemessenen Qualität, hätte man es anders machen können. Mhm. Ist ja jetzt kein Vorwurf an den Metronauten. Ja, von mir aus können die ja 7 Notebooks und 2 Server da hinstellen. Das ist ja alles gar keine Frage. Der Fehler liegt ja ganz woanders. Nur ich kann noch nachvollziehen, in dieser angespannten Situation, wo die Polizei sich befunden hat, das kann ich alles nachvollziehen, dass die sensibel darauf reagieren und sagen, so Jungs, jetzt macht mal das Notebook zu. Das hätte ich verstanden. Ich hätte noch verstanden, dass die sagen, so, und jetzt geht ihr bitte mit dem Notebook weg, ihr bekommt einen Platzverweis. Das hätte ich alles irgendwo noch verstanden. Aber ich verstehe nicht, wie man Privateigentum aufgrund dieser Sachlage beschlagnahmen kann. Das kann ich nicht mehr nachvollziehen.
Ganz deiner Meinung. Ganz deiner Meinung.
Da fehlt mir einfach so die Grundlage dafür. Und es wird auch keine Konsequenzen haben für die Polizisten, die da im Einsatz waren. Das kommt auch noch dazu. Das wird da konsequenzenlos einfach so durchgehen.
Die DJU, also die Deutsche Journalistinnen und Journalistenunion, betont übrigens auch in ihrer Pressemitteilung, die auch in meinem Artikel verlinkt ist, dass jeder Betroffene sich dagegen juristisch zur Wehr setzen sollte. Also zumindest von eben diesem Journalistenverband wird da ordentlich auch für Stimmung gemacht, dass das nicht hinnehmbar ist.
Das ist richtig. Ich suche gerade nur den Castor-Ticker auf Twitter, weil da hatte ich heute was Interessantes gelesen gehabt, aber ich habe es leider schon wieder in der Flut vergessen. Es war irgendetwas, es ging da auch darum, dass die irgendwas abgeschaltet haben, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Nee, das hat jetzt auch gerade keinen Sinn, dass ich hier drin live suche. Das muss ich nachreichen. Auf jeden Fall ist verifiziert worden, dass die irgendwo etwas abgeschaltet haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es das Mobilfunknetz mal wieder war oder ähnliches oder ob es nur darauf zurückzuführen war, dass so viele Leute in der Funkzelle waren. Aber irgendetwas gab es da. Irgendwas gab es da. Ich reiche das später nach. Ich roll den mal später durch, den guten Castor-Transport-Ticker.
Du beförderst den Castor höchstpersönlich. Wo wir eigentlich bei dem nächsten Thema waren, und du willst ja eigentlich die, da bin ich anderer Meinung, Karte spielen, aber ich glaube, da sind wir gar nicht so anderer Meinung. Und zwar geht es darum, dass du die Demonstration am Castor-Transport selber für nicht sinnig hältst.
Nö, ich halte die für alles andere als sinnig, weil erstens dadurch, dass die Leute dort, also erstmal, ich habe einen sehr hohen Respekt dafür, dass die Menschen dort demonstrieren. Ja? Gar keine Frage. Ja. Also ich bin jetzt nicht gegen die Demonstranten da. Ich bin auch nicht für Atomkraft. Ich bin einfach nur dagegen, dass die an dieser Stelle dort demonstrieren. Für mich gehören diese Menschen alle nach Berlin, alle vor die Bannmeile und alle dort demonstrierend. Nicht auf den Schienen. Weil erstens, es ist nicht ungefährlich aufgrund der Polizeieinsätze, die dann da aus dem Wald rausgerannt kommen und dann da auch massiv zuschlagen. Das haben wir ja alle schon gesehen mit irgendwelchen französischen Hilfskräften, die dann auch mit zuschlagen.
Oh ja, so. Da kann ich mich auch noch erinnern, die französischen Hilfskräfte. Das war auch sehr shocking. Das war vor 2 Jahren, glaube ich schon, ne?
Ich glaube, war das nicht noch ein Jahr? War das nicht noch ein Jahr?
Ja, ich weiß es gar nicht mehr genau.
Auf jeden Fall, das war schon extrem. Und solche Sachen passieren natürlich auf so uneinsichtigen Gelände, was dort halt ist, passiert das eben schneller. Vor der Bannmeile, glaube ich, würde das so nicht passieren. Und man hätte direkt die Wurzel des Übels dann auch irgendwo schon mal so in Richtung, ich mache meinen Unmut mal an der richtigen Stelle Luft. Weil eins ist klar, nochmal, es ist gefährlich, es ist sauteuer und im Endeffekt zahlt man selbst die Rechnung dadurch, weil die Kosten durch diese Sperrung, was es halt kostet, dass er ankommt, sind sehr, sehr hoch und die werden natürlich umgelegt. Die zahlen wir zum Schluss sowieso. Also ist das für mich die falsche Stelle zum Demonstrieren, meiner Meinung nach.
Also es ist ja halt auch nun mal so, dass sehr viele Anwohner da mit von der Partie sind. So ist es ja auch so, dass sehr viele Bauern eben mithelfen bei den Demonstrationen und Demonstranten befördern und so. Weswegen ja auch die Bauern da im Wendland während dieser Zeit enorm behindert werden. Jeder Bauer, der von seinem Hof zu seinem Feld fahren will, ist ja Polizeikontrollen ausgesetzt. Ich weiß nicht, ob du das wusstest.
Ja, natürlich. Aber auch da würde ich doch dann eher aufrufen dazu, eine Occupy Wendland irgendwo vor deren, ich weiß jetzt nicht, was der nächste Regierungssitz dort ist oder ähnliches, aber da würde ich halt vorfahren. Ich würde dann das komplette Regierungsgebäude im Wendland, das Regierungsgebäude im Wendland, klingt auch geil, aber das nächste, was halt möglich ist, von mir aus die Wohnung vom Bürgermeister, der da lebt, da würde ich dort halt meine Traktoren hinstellen. Und ich glaube, das wirkt einfach mehr. Und es wäre eine größere Öffentlichkeit in einem geschützteren Raum. Das behaupte ich jetzt einfach. Also für mich ist die Stelle falsch.
Ab nach Berlin, würdest du sagen?
Auf jeden Fall. Ab nach Berlin. Oder, ja, doch, ab nach Berlin. Das wäre für mich die einzige richtige Variante.
Sollten wir das als Schlusswort nehmen? Ab nach Berlin?
Ja, ich
bin nicht. Schon da, du musst noch folgen, Rio.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Aber bleibst du in Berlin eigentlich?
Das wird dann, ach ja, schauen wir mal nicht.
Okay. Nicht, dass ich umsonst dann vorbeikomme, aber ich will auch das Einhorn mal streicheln.
Ja, ich wollte nur eigentlich gerade sagen, dass das ja noch meiner politischen Karriere gut tun könnte, wenn Gutenberg tatsächlich zurückkommt und ich dann verpflichtet bin, eine politische Karriere zu starten. Dann ist das ja natürlich für die Einhornpartei von großem Vorteil, dass sie gleich in Berlin sitzt.
Okay, das
stimmt. An den Schaltern der Macht.
Ist das eigentlich ein Scheihorn oder ist es mehr so offen?
Ein was bitte?
Ein Scheihorn. Ein Scheuhorn.
Ein Scheuhorn. Ja, es ist eher ein Scheuhorn. Okay. Ein Schüchternhorn.
Okay,
ein
Schüchternhorn. Okay.
Ja. Also es kann auch sein, dass es, wenn du mich besuchen kommst, irgendwo in einer Ecke sich verkriecht und du es gar nicht zu Gesicht bekommst.
Wie groß ist das eigentlich? Also ich habe, eigentlich ist es gar nicht ganz klein. Ich habe es auf dem Foto neben dir gesehen. Das ist schon so groß wie du im Stehen.
Das ist eine optische Täuschung, weil es ganz nah an der Kamera dran war.
Ach so.
Ja. Es ist eigentlich so wie eine Katze.
Na, verstehe.
Oh. Ja, ich denke, wir machen dann fürs Erste wieder Schluss und ich glaube, du wolltest noch was fragen.
Daniel, was machen wir denn eigentlich nächste Woche?
Ich denke dasselbe wie jede Woche, Rio. Wir versuchen, die Weltherrschaft zu erlangen.
Sag Tschüss.
Tschüss.